Vis-à-vis.
Leonard Clark, Ihre Studie beginnt mit einem Nachruf auf Oleksiy Kabatyuk, der in Bachmut gefallen ist. Wer war Oleksiy Kabatyuk?
Er war ein sehr bekannter Experte im Bereich von Klimawandel und Energie. Er hat sich selbst entschlossen, mitzuhelfen, Ukraine zu verteidigen. Er hat drei Töchter und hatte sogar die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Aber hat sich entschlossen, das Land zu verteidigen.
Und ist gefallen. Viele Menschen sagen ja nun, in diesem Krieg sterben Menschen wie Oleksiy. Da sollen wir uns auch noch über das Klima Gedanken machen. Was entgegnen Sie diesen Menschen?
Ja, es ist natürlich eine logische Frage. Und ich hatte auch am Anfang so ein bisschen so eine Zögerung von, ja, ist das recht, das zu machen? Aber als ich dann mit Ukrainer das besprochen habe, haben die gesagt, ja, nee, klar, machen Sie das bitte, weil wir möchten zeigen, was in unserem Land passiert, was für Schäden Russland eigentlich an die Ukraine zubringt. Und Klimawandel gehört dazu auch.
Wie kamen Sie denn darauf, an einer Studie zur Klimabilanz des Ukraine-Kriegs zu forschen?
Also ich habe selbst in der Ukraine gelebt, auch viel gearbeitet. Auch mit dieser Klimaprojekten war ich beschäftigt. Ich kenne das Land sehr gut, war sehr oft in der Donbass, weil da gibt es die Schwerindustrie. Und da gab es die Möglichkeit, auch Austausch zu verringern. Als der Krieg ausbrach, ich lebe selbst jetzt im Ungarn, im Norden, nicht weit weg von der Grenze mit der Ukraine. Und Anfang habe ich zusammen mit meinem Ehemann, haben wir viele Flüchtlinge aufgefangen. Und ich hatte gedacht, ja, was kann ich eigentlich noch mehr machen, um Ukraine zu helfen? Und weil das meine Expertise ist, ja, habe ich gedacht, lass uns mal ausrechnen, was ein Krieg eigentlich für das Klima bedeutet.
Panzer, Flugzeuge, Explosionen, dass das alles nicht besonders gut fürs Klima ist, ist ja klar. Welche Elemente dieses Krieges sind denn besonders schlimm?
Besonders schlimm ist eigentlich der Wiederaufbau des Landes. So 40% wird also in der Zukunft sein, um das Land wieder aufzubauen. Also und es ist natürlich unheimlich viel zerstört worden, Krankenhäuser, Wohnhäuser, Kindergarten und so weiter. Und dazu braucht man viel Zement und Stahl. Und die sind einfach sehr carbonintensiv.
Und der Krieg an sich, welchen klimaschädigen Faktor macht der aus im Vergleich dazu?
Im Vergleich dazu weniger, also fast 20%. Und das ist dann insbesondere die Verwendung von Benzin und Diesel. Also fossile Brennstoffen.
Sie haben ja inzwischen auch berücksichtigt, welche Effekte außerhalb der Ukraine die Klimakrise verschlimmern, aber mit Bezug auf den Ukraine-Krieg. Welche sind das? Mhm.
Ja, stimmt. Ich meine, es hat nicht nur Auswirkungen in der Ukraine selbst. Zum Beispiel wurde auch die Nord Stream Pipelines wurde sabotiert. Und wir haben gedacht, dass ohne diesen Krieg würde das nicht passiert. Und da kam auch eine unheimliche Menge von Methan, wurden da freigegeben. Und Methan ist, wie Sie vielleicht wissen, ist auch ein sehr starkes Treibhausgas. Und das hat uns auch gewundert.
Stärker noch als CO2, ne?
Ja, das ist so 25 stärker als der CO2. Und ich selbst hatte auch nicht gedacht, dass das so eine riese Menge sein könnte.
Ein Punkt war noch, der mir aufgefallen ist, dass sich die Flugrouten verändert haben über Europa und vor allen Dingen Verbindungen in den Fernen Osten.
Ja, Russland hat Luftraum geschlossen für westliche Linien. Und zum Beispiel von London nach Tokio ist normalerweise ein Flug von 11 Stunden. Aber jetzt müssen die über Grönland und Nordkanada fliegen. Und das ist jetzt 4 Stunden länger, also 15 Stunden. Und dann natürlich auch werden viel mehr Kerosin verbraucht.
Sagen Sie, Herr de Klerk, das war ja keine einfache Studie, in einem Krieg da jetzt Daten abzugreifen. Worüber wissen Sie wenig bis nichts?
Wir wissen wenig über das Militär selbst. Also wir haben da keine direkten Daten bekommen. Wir haben das schon versucht. Aber wie Sie natürlich verstehen, es geht in Krieg. Alles ist vertraulich. Und da wurden gesagt, wir übergeben Ihnen gern die Datei, aber nur, wenn der Krieg zu Ende kommt. Da habe ich natürlich auch aller Verständnis dafür. Also in Bezug auf das Militär haben wir wirklich mit Annäherungen und so Proxys haben wir dann doch versucht, das einzuschätzen.
Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Nicht nur das ukrainische Militär liefert keine Klimadaten an die Forschung, sondern auch eigentlich alle Militärs weltweit und das russische und chinesische Militär schon gar nicht. Ne?
Ja, und das ist dann natürlich das ist irgendwie noch ein separates Thema, aber auch ja, wenn es Frieden gibt, verwendet das Militär natürlich auch fossile Brennstoffen. Und das ist dann eigentlich auch, also ich bin schon fast 25 Jahren mit dieser Carbon Footprinting und das Einschätzen von und Berechnen von CO2-Emissionen beschäftigt. Und gesehen, ja, das ist eigentlich so eine blinde Fleck. Mhm. Was das Militär macht, wird entweder nicht rapportiert oder wenn dann sehr verschleiert sozusagen.
Sie haben für die Studie eng mit ukrainischen und europäischen Institutionen zusammengearbeitet. Die russische Propaganda wird dem bestimmt entgegenhalten. Das ist ja alles total parteiisch. Im Zweifel ist es alles gelogen.
Klar, ja, natürlich. So ist das in Russland. Aber ich denke auch überhaupt, dass sie mit Klimawandel sich eigentlich überhaupt nicht so wirklich aussetzen. Letztlich wurde auch noch eine Studie publiziert und da wurde auch das Fazit gezogen, dass eigentlich Russland gar nichts macht mit das Verringern von CO2-Emissionen.
Obwohl es ja selber massiv betroffen ist, Stichwort Waldbrände in Sibirien.
Ja, Waldbrände und natürlich Permafrost. Das sind ja, auch ein Riesenproblem für die Russen.
RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis mit dem niederländischen Klimaforscher Lennart de Klerk. Sie haben, Herr de Klerk, die Sprengung der Nord Stream Pipelines ja schon angesprochen. Sie berechnen das in der Studie. Es deutet ja nun einiges darauf hin, dass das eine ukrainische Kommandoaktion war. Kann man sagen, Kiew ist also auch nicht ganz unschuldig an den Klimaschäden?
Ja, dazu kann ich natürlich nichts sagen, wer dafür verantwortlich ist. Unser Ansatz war, was sind die zusätzliche Ausstoß von CO2 und andere Treibhausgase als Folge von dieser Act of Aggression? Also sicherlich ohne diesen Krieg würde das nicht passiert.
Über den Wiederaufbau hatten wir ja gerade auch kurz gesprochen, dass das den größten Packen in der Klimabilanz dieses Krieges ausmachen wird durch Beton und die Verbrennung, die dann Bagger und so vornehmen werden. Kann der Schaden reduziert werden, wenn das besonders klimafreundlich geschieht und gibt es dafür Anzeichen?
Ja, das ist möglich und die Ukraine hat sich natürlich auch schon ausgesprochen, dass dieser Wiederaufbau grün und Build Back Better sein muss. Nicht nur, weil sie natürlich auch für Anschluss, Beitritt an der Europäischen Union das ja verpflichtet wurde, aber die möchten das auch gerne selbst. Und wir werden uns da auch jetzt mit beschäftigen, wie kann das mit so wenig möglich Ausstoß passieren. Es gibt schon Technologien, es gibt schon Methoden, das Low Carbon zu machen. Und wir werden uns dann auch mit der Regierung und aber auch mit der Bauindustrie in Verbindung setzen, um das zu verringern. Dazu sage ich gleich, ich meine, der Wiederaufbau ist so riesig, dass natürlich auch ja, das ohne Zement und Stahl das natürlich nicht geht.
Es ist ja geradezu zynisch, dass man auch feststellen muss, ohne den Ukraine-Krieg wäre die Energiewende in Europa nicht so weit, wie sie heute ist. Wie sehen Sie das?
Ja, nee, stimmt. Ich meine, vorher war es immer so, dass das eigentlich gesagt wurde, ja, fossile Brennstoffe, die sind zuverlässig und Wind und Sonnenenergie nicht, weil die Sonne und nicht immer scheint und Wind nicht immer weht. Jetzt haben wir gemerkt, dass eigentlich das genau umgekehrt ist und dass erneuerbare Energien eigentlich zuverlässig sind. Also es ist natürlich, ja, mit dem Krieg, aber das ist auf jeden Fall etwas Positives, was man aus diesem Krieg herausziehen kann.
Wenigstens etwas. Sie deuten in der Studie an, dass Ihre Forschung auch Material dazu sein könnte, um Wladimir Putin irgendwann einmal auch für die Klimaschäden zur Verantwortung zu ziehen. Glauben Sie wirklich, dass das passieren kann?
Gute Frage. Man kann natürlich im Allgemeinen die Frage stellen, weil die große Frage ist, kann man Putin anklagen für die menschliche Schäden und was da alles dazu zerstört ist. Also wir wollen einfach nur, dass man alles mitnimmt in diese Frage, und da gehört auch die Klimaschäden zu.
Sie haben ja viel in der Ukraine und auch in Russland gearbeitet. Mal jenseits der Klimaforschung gefragt, wie sehen Sie die Chancen auf ein baldiges Ende des Krieges?
Ich hoffe natürlich, dass das für die Menschen dort, dass es so bald wie möglich zu Ende geht. Leider ist die russische Mentalität einfach ausharren, und man hat auch jetzt wieder im Kramatorsk gesehen und auch mit der Sprengung der Kachowka-Damm, dass Russland sehr weit geht. Auf jeden Fall, vielleicht können sie nicht gewinnen, aber auch nicht zu verlieren. Keine Ahnung.
Insgesamt, Herr de Klerk, was Sie da ausgearbeitet haben, ist ja eine Ansammlung von ganz bitteren Nachrichten. Was macht Ihnen eigentlich Hoffnung?
Was mir Hoffnung macht, ist, wenn ich mit den Ukrainern spreche, und bekommt man so viele Energie. Die Leute da in der Ukraine sind so drauf. Und nicht nur in der Regierung, aber auch Civil Society, die halten wirklich zusammen. Also ich kenne auch Ukraine anders. Vor 25 Jahren war das Land eigentlich fast wie ein Failed State, also ein missglücktes Land.
So wie Russland heute.
So wie Russland heute, aber irgendwann hat sich das dann doch geändert, und dank dieser Änderung überleben die auch. Also wie und wann der Krieg zu Ende geht, keine Ahnung, aber ich bin mich sicher, dass die Ukraine gewinnen wird.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.